Heute bei Das Gleiche in Grün, Marie-Therese Hosp von EY.
Man macht ja nicht Circular Economy, weil man irgendwie zwanghaft was im Kreis führen möchte, sondern man muss schon erkennen, wo steckt da mein Geschäft dahinter, weil sonst sind wir dann morgen kein Unternehmen mehr. Oder wenn man sich mal die Mühe macht, das Ökosystem von morgen aufzumalen, wo ist denn meine Rolle?
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Einen wunderschönen guten Tag, geehrte Freundinnen und Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Ihr seid mal wieder bei Das Gleiche in Grün gelandet und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Wir, das sind Timo Landner, Absolvent der renommierten Kurt-Krömer-Schule für investigative Fragetechnik und heute ausnahmsweise zugeschaltet aus dem Hubschrauber-Hangar seiner privaten Yacht. Aber bitte jetzt keine Aufschrei von wegen, ja, Wasserpredigen und Aperol saufen. Nein, denn die Yacht läuft, wie wir wissen, ausschließlich mit Hilfe von wiederaufladbaren 9-Volt-Blockbatterien. Und ich bin auch wieder da, Moritz Petersen. Und Timo steht in dem Hangar. Nicht, weil da guter Empfang ist, sondern wegen des großen Platzbedarfs für die Showrequisite heute. Denn so richtig geh aufs Ganze mäßig sind da 3 Tore mit möglichen Gästen dahinter aufgebaut. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Timo, ich glaube, ich nehme Tor 2, aber nur, wenn ich auch den roten Umschlag dazu bekomme. Wäre das okay?
Das ist absolut okay. Das ist auf jeden Fall nicht der Zonk, den wir heute vorstellen wollen oder so. Nee, das ist der Hauptgewinn. Ja, Moritz. Manchmal hält das Leben merkwürdige Zufälle für uns Menschen bereit und so geschehen auch bei unserem heutigen Gast. Denn eigentlich hätte ich die Person gar nicht kennengelernt. Besagter Zufall war eben hier am Werk. Wenn die Bahn nicht vor ein paar Monaten an einem speziellen Tag gestreikt hätte.
Nicht nur an einem speziellen Tag, sondern eher ein ganzes halbes Jahr lang.
Das stimmt, aber an diesem speziellen Tag, dann hätte ich eigentlich einen Vortrag lauschen sollen zum Thema AI. Da dieser aber aufgrund dessen ausgefallen ist, hat der Veranstalter kurzfristig für adäquaten Ersatz gesorgt. Und das war eben unser heutiger Gast, Marie-Therese Hosp von Ernst & Young. Der Vortrag war eben dann nicht über AI, sondern über Circular Economy. Und wie du dir vorstellen kannst, hatte ich da natürlich Sterne in den Augen. Und neben dieser ganz fantastischen Keynote war es zudem die eigene Biografie von Marie, die mich dazu veranlasst hat, dich in aller Vehemenz davon zu überzeugen, Marie einzuladen. Naja gut, ehrlicherweise, du hast dich jetzt nicht wirklich dagegen gewehrt. Aber bevor ich auf die Biografie eingehe von Marie, erstmal ein herzlich Willkommen auch an dich, Marie. Schön, dass du da bist.
Hi zusammen.
Marie war von 2013 bis 2019 Teilhaberin bei Favorite Fair, einem zu dem Zeitpunkt Schweizer E-Com-Startup für nachhaltige Mode. Das werden wir im Verlauf der heutigen Folge ein bisschen näher beleuchten. Parallel dazu hat sie im April 2016 bei Ernst & Young in der Schweiz angefangen. Und im Jahr 2018 ist sie dann wieder zurück nach Deutschland zurückgekehrt, nach Düsseldorf, um genau zu sein, und ist dort über das klassische Consulting bei EY nun heute als Senior Managerin Consulting, Circular Economy und ESG tätig. Marie, ich habe das bereits angeteasert und ganz untypisch für uns fangen wir zunächst mal mit deiner Vergangenheit an, bevor wir auf deine aktuelle Rolle bei EY zu sprechen kommen. Denn natürlich wollen wir auch Nachhaltigkeit und Logistik aus der Beratungsbrille erörtern. Aber nimmst du uns zunächst mal mit in deine eigene Vergangenheit? Was ist Favorite Fair und wann und warum habt ihr Favorite Fair eigentlich gegründet?
Ja, super gern, Timo. Ich würde mal sagen, es war ein naiver Blick auf unsere damalige Zeit. Wir haben studiert, meine jüngere Schwester und ich in Zürich. Und wir waren aber trotzdem viel unterwegs in anderen Städten und waren schon immer so ein bisschen in diesem, ich sag mal, grünen Lifestyle unterwegs und haben dann gesagt, wir möchten tiefer in all diese Themen einsteigen und haben einen Blog zusammen gegründet. Den haben wir aber versteckt, weil der war wirklich nicht ganz so professionell. Aber wir haben dadurch ganz viele verschiedene Themen von Naturkosmetik, Essen und eben auch Mode sind wir so ein bisschen auf den Grund gegangen. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, nachhaltige Mode, ich sage jetzt mal nachhaltig in Anführungsstrichen, weil das ist Definitionssache natürlich, ist hier in Zürich überhaupt gar nicht präsent. Wenn wir über die Bahnhofstraße laufen, finden wir viele Mainstream-Läden, auch in den Seitengassen. Aber es gibt nicht den Laden, wo wir gerne konsumieren und einkaufen würden. Und haben dann angefangen, wir sind dann auf die Fair Fashion Week in Berlin gegangen, sind da mit einem Stadtplan, wo ganz viele Läden, die sich neu ausgerichtet haben, angekreuzt waren. Die sind wir alle abgelaufen, haben gesagt, komm, wir machen das einfach in Zürich. Und weil wir natürlich keine Kohle hatten, um in Zürich einfach einen Laden zu eröffnen, haben wir gesagt, wir gehen auf online und haben dann tatsächlich aus eigener Kraft diesen Online-Shop gestartet, haben uns ein Konzept gemacht. Was verstehen wir unter nachhaltig? Wir hatten damals den Slogan Fair, Organic und Vegan, weil das damals für uns super wichtig war. Würde ich heute vielleicht ein bisschen anders sehen, wenn ich aus einer Materialperspektive gucke. Aber ja, wir hatten dann diesen Shop live und wenn ich zurückblicke, war das natürlich eine E-Commerce-Plattform, aber es war damals auch ganz, ganz viel eigentlich Aufklärungsarbeit. Interessierten, in dem Fall Konsumentinnen, zu sagen, guck mal, das gibt's Cooles auf dem Markt, probier doch mal aus. Also wir waren ganz viele auch auf Festivals und wir haben Vorträge gemacht. Wir haben unser Wohnzimmer geöffnet, auch für Tausch-Events und für Aperos, wo dann mein Freund reingekommen ist und gesagt hat, mein Gott, warum sind hier schon wieder so viele Frauen? Und ja, wir haben das 5 Jahre lang gemacht, also wirklich von Aufsetzen dem Shop, die Marken davon überzeugen, dass sie auf unsere Plattform kommen, den Einkauf, die Kollektion definieren, das Marketing, auch die Kundenpflege, auch die Logistik. Im Übrigen hatte ich anfangs ganz zum Start bei mir, haben wir ein Zimmer geopfert. Das hat wirklich so angefangen und ich habe jedes Paket einzeln zur Post gebracht. Was aber damals auch am Anfang nicht schlimm war, weil wir kannten unsere Kunden so gut und so konnte das Netzwerk halt auch wachsen. Also sowohl halt zum Endkonsumenten, aber auch zu den Partnern, die wir halt fürs Business gebraucht haben. Und nach 5 Jahren haben wir uns entschieden, unser Baby ziehen zu lassen und haben es verkauft tatsächlich. Also meine Schwester und ich.
Ja, da werde ich gleich nochmal eine Frage zustellen. Aber zunächst mal nochmal auf die 5 Jahre zurückblicken. Du hast das gerade schon mal so kurz auch erwähnt. Was waren so deine Key Takeaways jetzt so im Nachhinein aus der Zeit? Und auch die Stolpersteine, die ihr so hattet. Was waren eure Learnings daraus?
Also, wir haben natürlich in allen Bereichen, wie man ein Business aufbaut, Learnings gehabt. Aber ich glaube, das wichtigste Learning und auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, wir gehen nochmal quasi aus dem eigenen Business raus, ist, weil dieses System in der Textilindustrie einfach auch im Moment noch nicht dafür gemacht ist, der Nachhaltigkeit zu entsprechen, die wir halt gerne gehabt hätten. Und da hatten wir als so kleines Unternehmen halt nicht den richtigen Hebel, um zu sagen, okay, man bedient die komplette Wertschöpfungskette und versucht irgendwie ein neues Modell aufzubauen für die Industrie, weil es ist einfach systemisch so gewachsen. Natürlich hatten wir zum Beispiel viel weniger Ordertermine, viel weniger Chargen, die rausgingen und so. Aber um grüne Zahlen zu schreiben, fügt man sich halt auch irgendwie in ein bestehendes System ein und kann da hier und da natürlich Veränderungen schaffen. Haben wir auch ausprobiert mit Unternehmen wie Repack und so, wo man an der Logistik ansetzt. Aber das Modell, wie es damals war, haben wir uns nicht wohl gefühlt. Es war auch viel so Gut-Feeling, ehrlicherweise.
Jetzt hast du schon gesagt, im August 2019, glaube ich, seid ihr ausgestiegen. Mhm. Kannst du uns vielleicht auch nochmal kurz erklären, warum ihr, das hast du jetzt schon ein bisschen getan, warum ihr ausgestiegen seid und auch damit verknüpfend, was macht Favorite Fair eigentlich heute? Mhm.
Also heute macht Favorite Fair das Ähnliche. Es ist weiterhin eine E-Commerce-Plattform für hauptsächlich Damenbekleidung. Was aber sich verändert hat, ist die Auswahl der Labels. Es ist deutlich gewachsen. Also es ist super schön und ich liebe das einfach, dass es Favorite Fair heute immer noch gibt auf dem Schweizer Markt. Es ist aber deutlich trendiger geworden. Also diese Dinge, die ich jetzt im Kopf habe und auch mit Kunden diskutiere in meiner jetzigen Position, sind bei Favorite Fair nicht, also dass man sagt, man macht einfach ein ganz anderes Marktmodell oder nimmt anteilig andere Marktmodelle rein, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Folge mit Miniloop oder so denke. Es ist eigentlich vom Modell her klassisch geworden, nur das Produkt ist ein anderes, aber das reicht mir einfach heute nicht mehr und das war auch ein großer Grund. Es kamen aber auch private Gründe mit dazu. Ich bin dann schon langsam so gedanklich aus der Schweiz raus und ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt so gut, ein Schweizer Unternehmen zu haben, wo man auch echt nah am Markt sein muss, nah an den Endkonsumenten, das aus einer anderen Stadt zu machen. Da kamen mehrere Faktoren zusammen. Und auch so ein bisschen die Risikofreude hat vielleicht auch gefehlt, weil man muss nach 5 Jahren einfach das nochmal auf ein anderes Level heben. Und da waren wir beide als damalige Gründer und Bewirtschafter quasi nicht in der Stimmung dazu.
Jetzt hattest du am Anfang gesagt, ihr habt das quasi ausgewählt nach den Kriterien, die ihr damals so als die wichtigsten erachtet habt oder wie ihr Nachhaltigkeit definiert habt. Und du hattest schon gesagt, das würdest du heute anders sehen. Ist das dieser Kreislaufgedanke, den du gerade meintest? Oder würdest du auch jetzt für eine klassische E-Com-Plattform die Labels anders auswählen unter anderen Gesichtspunkten?
Nee, die Labels würde ich, so wie die sich jetzt auch entwickelt haben, durchaus weiter auch so sehen. Nicht alle, weil viele sind halt wirklich sehr klein gewesen oder waren auch sehr klassisch, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt bieten möchte dem Endkonsumenten. Aber wir hatten von den Materialien her halt hauptsächlich Bio-Baumwolle. Und es gibt halt auch Materialien, wo man, wie beispielsweise bei der letzten Folge Miniloop, wo man gehört hat, wenn man zum Beispiel auf Wolle oder Seide geht. Das sind natürlich tierische Materialien und da muss man doppelt und dreifach gucken, wo kommen die her. Aber man hat halt von der Langlebigkeit und von der Pflege und was so ein Material kann, schon auch viele Vorteile, die wir halt damals ausgeschlossen haben. Da waren auch ganz verrückte Dinge, wie wir wollten Blusen auswählen und die hatten dann halt Hornknöpfe, was halt gang und gäbe ist, aber das haben wir da nicht reingenommen, weil das Versprechen war halt an den Endkonsumenten, tierische Inhaltsstoffe auszuschließen. Aber damit sind auch Marken für uns rausgefallen, also wirklich Marken, die sich sehr nachhaltig und qualitativ hochwertig halt aufstellen, haben ja viel auch diese langlebigen Materialien und die haben gesagt, nee, ihr könnt unser Portfolio gar nicht repräsentieren, wenn ihr jetzt nur auf die Baumwoll-Shirts zum Beispiel geht. Ja, aber das war damals unsere Entscheidung und unser Versprechen und dem sind wir auch immer treu geblieben.
Wie hat sich denn so das Angebot von solchen Klamotten, die ein bisschen mit mehr Bedacht hergestellt und vertrieben werden, entwickelt in den letzten 10 Jahren? Ich habe eben mal nebenbei gespickt, die Marken, die da alle jetzt gelistet sind, bis auf 2 habe ich von denen noch nie gehört. Wie war das denn vor 10 Jahren und wie viel mehr Mainstream ist das vielleicht auch schon geworden, im Verlaufe der Zeit mehr darauf zu achten, wie du es herstellst und was du verkaufst?
Also ich würde sagen, dass die Anzahl der Marken ist einfach explodiert und auch ich kenne davon nur noch einen Teil. Dadurch, dass ich jetzt auch in allen möglichen Industrien tätig bin mit meinem Beratertum, habe ich da auch teilweise den Blick drauf verloren, weil es wirklich explosiv hochgeht. Aber wo man, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss, ist schon dort, wo halt diese Green Claims drauf sind und die auch im Mainstream drauf sind, was dann tatsächlich dahinter ist. Ich glaube, das ist nicht unbedingt einfacher geworden für den Endkonsumenten, aber da stößt die Regulatorik ja jetzt auch ein bisschen dagegen. Aber ich habe immer noch so mein Portfolio an Marken, aber ich merke, wenn ich mal wieder in so Concept Stores gehe, die eben sich auch eine gewisse Philosophie auf die Fahne schreiben, dass ich da immer wieder was Neues entdecke. Aber es ist halt immer das Produkt. Also es ist am Anfang der Wertschöpfungskette und ich sehe da einfach heute viel, viel mehr. Und deswegen kommen wir auch in unserem Berater-Business immer wieder dazu, das ist einfach ein System, das müssen wir neu denken. Und das ist natürlich super schwer, aber ich würde mal sagen, 99,9% sind einfach linear. Auch wie wir damals mit Favorite Fair angesetzt haben, da wurde sowas im Design ja noch nicht bedacht. Und die ganzen Outdoor-Marken, die damals ja auch schon um uns rum waren, sind da natürlich noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Aber ich sag jetzt mal so, in der Standardbekleidungsindustrie sind wir einfach noch komplett linear. Mit ein paar Piloten, aber mehr nicht.
Und wie findet man jetzt als Konsumentin oder Konsument solche Piloten oder die Leuchttürme? Wenn ich mich dafür interessiere, ein bisschen mehr Gedanken reinzustecken und wenn ich dann verstanden habe, kein neuer Pullover ist immer besser als ein neuer Pullover, aber ich brauche jetzt einen. Und da braucht es ja, du hast es eben schon angesprochen, durch die ganzen Claims und so, Vertrauen darin, dass das schon okay ist, was die berichten, die Brands oder auch so eine Plattform. Ich meine, auch da kann ich bei allen großen Playern mittlerweile irgendeinen Sustainable-Haken anhaken und dann wundere ich mich, was da manchmal präsentiert wird als Produkte, die in irgendeiner Dimension vielleicht besser sind als das Mittel. Also was ist denn deine Empfehlung als jemand, die sich jetzt da ganz lange mit beschäftigt, was ich als ganz naiver Standardkonsument, der jetzt auch nicht ultra viel Zeit hat, sich ganz intensiv mit allem zu beschäftigen, was kann ich denn tun? Worauf muss ich achten?
Also ich mache das heute so, dass ich einfach ein paar Shops habe, ob jetzt off oder online, wo ich weiß, die haben da einen guten Blick drauf. Und dann gehe ich da drauf und schaue, was die anbieten. Ob das jetzt ein Avocado-Store ist oder irgendwelche Stores in Köln, wo ich zum Beispiel gerne rumschmöke. Aber das hat ja auch die Folge letztes Mal gezeigt oder mit dem Sneaker-Beispiel. Weiß nicht, wer das jetzt hier alles gehört hat, aber ich weiß, auch Siegel geben einem ja nicht das hundertprozentige Vertrauen. Deswegen habe ich persönlich immer noch ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, okay, das ist irgendwie ein Laden, eine Plattform, ein Brand, die halt wirklich ehrlich sind. Und meiner Meinung nach sind das halt viel auch die Kleinen, die wirklich auch wissen, was von A bis Z abgeht. Zum Beispiel so ein Jan & Jun in Hamburg oder so, da die wissen einfach halt jeden Schritt, den die gehen. Und die wählen ihre Designs bewusst aus. Da kann man auch halt alles fragen. Dazu hat der Otto-Normalverbraucher keine Zeit und vielleicht auch keine Lust zu. Aber ich habe so meine Marken, wo ich einfach denke, denen vertraue ich. Und ehrlicherweise finde ich auch nicht immer das, was ich halt möchte. Dann gibt's halt nicht das pinke T-Shirt mit den lila Blumen. Dann gibt's halt ein anderes. Das ist halt, glaube ich, auch so. Man kann da nicht von allem alles haben. Ich finde es halt einfach bescheuert zu sagen, okay, jetzt wir müssen verzichten und so. Da bin ich überhaupt nicht so, dass es der richtige Weg ist. Aber reflektieren und sich halt so eine kleine, feine Auswahl machen. Ja, und so ein paar relevante Accounts auf Insta abonnieren und dann kriegt man schon seine News.
Dann werde ich jetzt mal den harten Cut machen. Wir haben jetzt gehört aus deiner eigenen Biografie, du hast Erfahrungen sammeln können im Bereich von der Gründung und eben auch der Nachhaltigkeit, Circular Economy im Fashion-Bereich. Jetzt hast du dich aber dann irgendwann dazu entschieden, ja, ich sage jetzt einfach mal die Straßenseite zu wechseln und bist zu einer Beratungsfirma gegangen. Und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, warum hast du das gemacht?
Ja, warum habe ich das gemacht? Also wenn ich jetzt rückblickend sage, weil ich wahrscheinlich immer den Weg gesucht habe, Nachhaltigkeit noch größer zu machen. Ich habe das aber zu der Zeit, wo ich den Wechsel gesucht habe, nicht von Anfang an geschafft. Das heißt, ich bin zu EY gegangen und war erstmal im Marketing. Also ich habe ja Kommunikation in Zürich studiert. Und wenn ich eins sagen kann, wenn man so eine Vision oder irgendwie so ein Bild, wenn auch noch so ein bisschen im Nebel hat im Kopf, irgendwie schafft man es ja immer, sich so durchzumanövrieren. Und das, so habe ich das eigentlich bei EY geschafft, dass ich vom Marketing ins Consulting und dann tatsächlich auch im Consulting mitgeholfen habe, überhaupt den Need aufzubauen, dass wir Beratungsleistungen in dem Bereich brauchen. Und dementsprechend habe ich mir eigentlich meine eigene Rolle dann auch geschaffen. Was heute natürlich ganz anders ist. Wir sind jetzt ein ESG-Hub, wir sind ein Team im Circle Economy-Bereich. Aber noch vor ein paar Jahren war das nicht so. Und dadurch hatte ich halt auch die Chance, ein bisschen mehr mitzugestalten.
Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du uns auch nochmal einen Einblick darüber geben. Zum einen, wie deine Rolle heute aussieht. Also wofür bist du zuständig und das Team um dich herum? Was macht ihr? Was ist eure Beratungsdienstleistung an der Stelle? Und vielleicht kannst du aber auch nochmal ein bisschen den geschichtlichen Abriss halt darstellen, wie sich die Organisationsentwicklung halt dargestellt hat über die letzten Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt.
Genau, also heute mache ich quasi in meiner Teilzeit, in der ich mich gerade befinde, von morgens bis abends eigentlich hauptsächlich Circle Economy Themen. Das heißt Standardprojektarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen, in verschiedenen Stufen quasi Projekte im Kreislaufwirtschaftsbereich abzufahren. Viel Gespräche, die, wie wir sie zum Beispiel auch hatten, Timo, wo man anschaut, wo steht ein Unternehmen, was könnte das machen, wo liegt das Potenzial, wenn das Potenzial schon erkannt ist, wo liegt es denn ganz genau, man macht Analysen von Produkten, von Geschäftsmodellen, man gibt Trainings, das wird immer, immer mehr, dass man auch die Personen im Unternehmen quasi befähigt zu arbeiten und nicht quasi alles nach extern zu geben, dass halt auch dieser kulturelle Shift ist immer mehr ein Thema. Das heißt, wir stehen kulturell an und wir brauchen jeden Einzelnen, der da mitdenkt, weil wir denken ja entlang einer Wertschöpfung. Und ja, das ist super, super spannend, meine Rolle aktuell. Und wir haben kein Standard-Methoden-Set, weil vieles, was wir heute machen, denken wir auch zum ersten Mal durch. Gemeinsam mit Kunden, weil es ist ja noch nicht so viel quasi da. Vieles muss auch maßgeschneidert werden in der CE. Das ist, was ich heute mache mit dem Team, hauptsächlich in Deutschland und auch in der Schweiz.
Wie groß ist das Team?
Ungefähr 12 Leute im CE, also im Circular Economy in Deutschland. Es ist immer sehr schwierig, da Zahlen zu sagen, weil ich glaube, ich habe selten so interdisziplinäre Projekte auch gesehen. Weil du musst ja nicht zwingend ein Circular Economy Experte sein, um die Projekte perfekt abzufahren, sondern du brauchst ja aus jeder Disziplin diejenigen, die halt das richtige Mindset haben. Also zum Beispiel ein Logistiker ist ja dann nicht ein Circular Economy Logistiker, sondern es ist halt der Logistiker mit dem richtigen Mindset, dem richtigen Teammix, der dann halt die Projekte zu dem Erfolg bringt. Ja, deswegen sind wir eigentlich viel, viel mehr, die das auch vorantreiben und immer mitdenken. Und dann natürlich alle Experten drumherum, die dann stärker auf Dekarbonisierung gucken, auf Biodiversität gucken. Ja, und so mixen wir halt, was wir brauchen und wen wir brauchen, zusammen.
Das heißt, jetzt haben Moritz und ich will mal die Frage so rumstellen, eine eigene Firma, eine fiktive natürlich, eine Stuhlfirma.
Irgendwann müssen wir das mal machen, schöne grüne Bürostühle. Du könntest ja einen neuen gebrauchen.
Ja, stimmt. In die Brücke wollte ich gerade schlagen, weil mein Stuhl ist tatsächlich mein Bürostuhl, ist ein wenig lediert. Ja, wir haben diese fiktive Bürostuhlfirma und jetzt haben wir einige Fragen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also Regulatorik ist das eine Thema, aber auch Circular Economy natürlich. Wir wollen uns die Rohstoffe, die wir haben, die wollen wir zirkulieren lassen, wir wollen reusen, wir wollen remanufacturen, was auch immer. So, jetzt haben wir aber gar keine Ahnung davon. Das heißt also, der erste Kontakt, den wir da aufbauen würden zu euch beispielsweise, ist diese Frage zu platzieren, ob ihr uns da helfen könnt. Und wie würde dann jetzt, ich sage jetzt mal einfach, die weitere Vorgehensweise dann aussehen in diesem fiktiven Beispiel einer Stuhlfirma, die halt diese Frage für sich entdeckt hat und beantwortet haben will?
Ja, das ist eine gute und nicht untypische Frage. Also ihr seid wahrscheinlich ein eher kleineres Unternehmen und wahrscheinlich auch Macher und pragmatisch und kein Riesenkonzern, der erst von oben nach unten eine Strategie ausrollen muss. Also es gibt beide Fälle. Und gestern habe ich tatsächlich mit so einem kleineren Kunden auch gesprochen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man bei dem Thema pragmatisch bleibt. Weil das Thema ist riesengroß und hat ganz viele Einfallstore. Das heißt, man müsste einfach sich mal zusammensetzen. Und da haben wir verschiedene Arten, wie man das halt strukturiert machen kann, auch toolbasiert, wo man einfach mal hingeht und sagt, lass uns mal jetzt diese 30 Fragen durchgehen. Wir schauen mal, wo du heute stehst. Wir gucken mal, was machen dann so deine Peers. Wir schauen, welche Projekte sind vielleicht sogar schon da, die halt einfach nicht so genannt werden oder ein bisschen umgeframed werden können. Und dann ganz wichtig, man macht ja nicht Circular Economy, weil man irgendwie zwanghaft was im Kreis führen möchte, sondern man muss schon erkennen, wo steckt da mein Geschäft dahinter, weil sonst sind wir dann morgen kein Unternehmen mehr. Oder wo habe ich vielleicht, und die Frage finde ich super spannend, wenn man sich mal die Mühe macht, das Ökosystem von morgen aufzuzeigen, da mal aufzumalen, wo ist denn meine Rolle? Und manchmal kann es sein, dass ich mit meinem aktuellen Geschäftsmodell da schon irgendwie super reinpasse und nur gewisse Partnerschaften gründe, weil in Circular Economy kann man selten alles machen. Du bist ja jetzt nicht plötzlich Produzent, entnimmst Ressourcen, machst Recycling etc., übernimmst die Reverse Logistics und so weiter. Das heißt, du brauchst super Partnerschaften. Aber teilweise erkennt man dann halt auch, dass es Rollen in einem Ökosystem gibt, die vielleicht neuartig sind für dich als Unternehmen, die on top kommen können. Es muss ja nicht immer zwangsläufig eine Gesamttransformation von deinem jetzigen Unternehmen sein. Es können ja auch erstmal Zweige sein, die man halt mit dazu nimmt. Und ich glaube, dann kommt ganz viel auch Ideation. Dadurch, dass du gezwungen bist, anders zu denken in der Kreislaufwirtschaft, bist du dann auch wahrscheinlich an einem gewissen Punkt irgendwann verbannt, innovativ zu denken und vielleicht auch was Innovatives zu tun, sei es mit deinem Produkt oder mit der Verbindung zu deinem Endkonsumenten. Und das muss man einfach durchspielen. Dafür braucht man open-minded Köpfe und ein bisschen Methodik, weil dass man sich nicht verliert, Das muss gut moderiert sein. Und dann braucht man auch gute Leute, die einmal den Business Case durchrechnen können. Wenn man dann erkannt hat, okay, da könnte es liegen, da muss man es einfach ganz klassisch durchkalkulieren und schauen, wie sieht da eine Kostenkurve aus? Ja, wann rechnet sich das? Also dieses ganz Klassische. Und da haben wir natürlich auch Teams, die das machen können, die auch simulieren können. Und je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, macht es auch dann Sinn, bei so einem Business Case zu gucken, das ist nicht nur Investition, sondern wenn wir jetzt die Regulatorik angucken, du hast vorhin schon angesprochen, Timo, was bewegt sich denn da? Da gehen ja Kosten mit einher, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kunststoffsteuer denke oder an andere Abfallgesetze. Das heißt, es macht auch Sinn, sozusagen diesen positiven Business Case drüber zu legen, dass man sieht, wie sieht denn das auf dem Zeitstrahl aus, wenn ich mich nicht verändern würde? Dann können da ganz interessante Sachen rauskommen.
Ist das denn so die Standardanfrage? So, das klingt jetzt ja super explorativ. Da gibt es diese neue Welt, die ganz anders ist als die alte Welt. Und jetzt gucken wir mal, was das für euch bedeutet. Mhm. Es gibt ja auch, also hätte ich jetzt angenommen, und vielleicht ist das naiv und unfair, aber die meisten Beratungsmandate klassischerweise haben ja ein sehr klar definiertes Ziel mit der Shareholder muss 15% mehr Marge kriegen oder wir müssen die CSRD möglichst ohne Aufwand irgendwie hier die Haken setzen. Also wo das viel klarer ist. Ne? Das ist das Problem, fix es für mich. Und das klingt jetzt bei dir ja super offen, wie so eine externe Innovationsabteilung.
Ja, diese klassischen Projekte, die du jetzt gesagt hast, die gibt's. Wir sind ja ein Riesenladen und natürlich gibt's ganz viele der CSRD-Projekte, wo einfach klar ist, das muss laufen. Natürlich müssen auch unsere Projekte laufen, aber tatsächlich ist es im Moment so, dass eben viele Unternehmen nach dem Potenzial suchen. Und dann ist, was ich jetzt skizziert habe, so sehen Projekte aus. Also die Anforderung ist dann halt, wir möchten nach dem Projekt wissen, was habe ich denn für Potenziale? Also sie sind aber noch nicht zwingend quantifiziert, was da natürlich kommen muss. Aber mal durchzuspielen, okay, was habe ich denn für Projekte? Und wenn ich zum Beispiel das 10R-Framework nehme und das nochmal aufdrösel in gewisse Wertschöpfungsschritte, was kann ich denn tun? Also man möchte immer ein möglichst hohes R erreichen. Und das letzte R wäre dann quasi ja das Recycling. Was könnte ich sinnvoll machen und wo steckt für mich dann ein Case drin? Das ist schon realistisch, ja, so skizziert.
Und jetzt haben wir das quasi die Aufschlagsfrage. Und wer stellt so eine Frage denn am ehesten? Also wo kommt das in, so jetzt ohne, dass du natürlich irgendwie ganz konkrete Sachen erzählen sollst, aber aus dem relativ breiten Blick auf die Wirtschaft, aus welchen Bereichen kommt das Interesse am ehesten und warum? Also wirklich aus einem, wir haben die Zeichen der Zeit gesehen, wir müssen uns verändern, da gibt's Geschäft, das können wir nehmen. Oder legislative Änderungen am Horizont und dann gucken wir mal. Oder wo kommt der Wind am ehesten her?
Viel aus den Strategieabteilungen. Teilweise auch aus operativeren Abteilungen, die auch schon teilweise an CE-Projekten arbeiten, die genau diese Hilfe brauchen, die du jetzt gerade erwähnt hast, Moritz, nämlich die richtigen Argumente zu finden, warum wir uns bewegen müssen. Weil ich glaube, viele von den Kunden spüren auch in ihrem eigenen Marktumfeld und von den Peers, okay, da läuft was. Es wird aber vielleicht noch nicht unbedingt so gesehen. Jetzt CSRD und ESG und so allgemein schon, aber Circle Economy ist ja nochmal ein Teil davon quasi. Und da sprechen wir auch ganz viel drüber, wie können wir dann unsere Erkenntnisse auch so framen, dass man halt auch sieht, dass Investoren fragen, wichtige Stakeholder fragen. Da ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel mit Stakeholdern sprechen und ganz genau die Peer-Landschaft kennen und dann auch da nicht nur den Business Case, sondern auch die Bewegung halt innerhalb der Stakeholder-Gruppen auch aufzeigen. Und Regulatorik ist natürlich ein ganz großer. Aber da gibt's die Unternehmen, die halt sagen, wir müssen CSRD machen, die das auch teilweise negativ framen halt, weil sie müssen es tun und es ist nicht unkomplex, die aber auch durchaus dann da stehen bleiben. Aber die Chance auch zu erkennen, dass da halt super viel Daten auch generiert werden und man diese auch für was anderes nutzen kann.
Da hätte ich eine spezielle Frage. Das ist jetzt so ein Stück weit Meinung und da würde ich gerne, meine anekdotische Evidenz letztlich, und ich würde gerne deinen Blick darauf mal erfragen, jetzt aus der Beratungsbrille, die viele Kunden und viele Segmente da abgreift. Wenn wir solche Diskussionen halt irgendwie starten über die eigenen Produkte, die wir im Unternehmen machen, jetzt in unserem Beispiel halt Stühle, in unserem fiktiven Beispiel, dann stellen wir uns solche Fragen wie zirkulierfähig sind wir, was für Möglichkeiten geben da, aber was oft fehlt, ist überhaupt das Bewusstsein darüber, was überhaupt die Auswirkungen der Produkte sind. Das soll heißen, von der Fertigung bis auch eben zum Einsatz. Und ich denke, da ist ein großer Angriffspunkt. Ich mache jetzt mal das große Stichwort hier auf, Lifecycle Assessment Analysen, um halt solche Sachen auch zu analysieren, die auch letzten Endes die Schwachstellen im Produktionsprozess, als aber auch im Betrieb eines Produktes oder wenn ich ein Produkt gekauft habe, dann auch offenlegen, um Möglichkeiten auch für Innovation halt offenzulegen, was eigentlich die ursächliche Intention von LCAs halt ist. Aber da fehlt es extrem, meiner Meinung nach. Das ist jetzt anekdotische Evidenz, weil ich habe relativ wenige Firmen getroffen und gefunden, die schon über diesen Punkt halt hinaus sind, die diese Datentransparenz und diese Transparenz über Daten auch generiert haben. Wie ist dein Eindruck dessen und was tut ihr auch in dem Bereich?
Jo, also Daten ist ein Riesenthema, auch die ganze Automatisierung, weil wenn du jetzt schon LCAs ansprichst, die sind im Moment ja nicht gerade kostengünstig und je nachdem, was ich für ein Portfolio habe, auch zeitintensiv. Und dementsprechend sind Daten zu generieren und sie an einem Ort zu haben ein Riesenthema, aber ich habe jetzt noch kein Unternehmen angetroffen, wo ich sagen kann, da kann ich alle Daten abgreifen. Im Gegenteil, es ist eher auch ein Teil von unserer Aufgabe, wenn wir mit unserem Tooling hingehen, sagen, guck mal, das sind die KPIs, die wichtig sein können entlang der Wertschöpfungskette, um Potenziale zu entdecken. Dann haben wir das so aufgesetzt bei uns, dass wir das auch händisch alles einfüllen können, weil wir nicht davon ausgehen, dass man da eine Schnittstelle andockt und das alles dann da reinläuft und sich miteinander spricht. Aber ich glaube, da liegt ganz viel, weil ich bin jetzt zum Beispiel draufgestoßen auf ein Beispiel, wenn die Daten entlang der Wertschöpfungskette nicht da sind, sondern zum Beispiel nur am Ende der Wertschöpfungskette, dann bin ich ja im völligen Freiflug unterwegs. Und dementsprechend empfehlen wir da schon LCAs, aber arbeiten auch daran, weil du das jetzt gefragt hast, Timo, an kostengünstigen und automatisierten LCAs. Weil das muss, glaube ich, die Zukunft sein. Wir können das nicht händisch stemmen, auch schon gar nicht in dem Volumen, wo wir das halt jetzt brauchen. Und es soll ja kein Showstopper sein, diese ganze Übung, sondern die soll uns ja zu irgendwas befähigen und nicht irgendwie lähmen oder Kosten aufbürden. Und ich glaube, da braucht es doch noch einiges an Arbeit.
Wir sind ja im Kern ein Logistik-Podcast hier, das vergessen wir mit Absicht manchmal, weil wir absolut davon überzeugt sind, dass die Industrie davon profitiert, wenn man den Tellerrand aus dem Blick verliert und das eben nicht immer nur separat betrachtet werden kann. Aus deiner Projekterfahrung aus den letzten Jahren, welche Rolle spielt denn Logistik in diesen Projekten? Weil viele, denke ich, völlig zu Recht, am Anfang zunächst mal an die Gestaltung des Produktes denken. Wie muss das denn aussehen? Kann das repariert werden und so weiter? Wir propagieren ja durchaus, dass die Logistik, in die verschiedenen Bereiche der Logistik davon betroffen sein werden, aber da ganz viel zu beitragen können, das Thema richtig zu boosten. Aber das ist ja auch mehr unsere auf anekdotischer Evidenz basierte These. Wie sieht die Praxis aus?
Also dieses Event, welches Timo eingangs erwähnt hat, da kam ja genau diese Diskussion raus. Es war ja eigentlich ein logistik-geframtes Event. Und ich hatte da ja auch erst so ein bisschen Bedenken, dachte, mein Gott, jetzt gehst du da mit einem Circle Economy-Vortrag und so, interessiert es überhaupt irgendeine Socke? Aber das war ganz anders, als ich dachte. Die waren alle on fire, weil sie gesagt haben, wir haben ja auch ein Stake in dem Ganzen und dem ist auch so, weil wir müssen natürlich die passende Reverse Logistics haben, die darf uns auch kostenmäßig ja nicht erdrücken und es braucht da auch ein kreatives Denken, weil ein Produkt geht einen Weg und kann aber auch ja wieder ein Produkt mit zurücknehmen. Also wir brauchen die Logistik, ohne die funktioniert es nicht und wir brauchen die am besten klimaneutral. Und dann passt es auch für unser Circle Economy Case, weil wenn nicht, dann... Das ist ja auch ein Teil, oder ich kann ein Produkt ja nicht ohne die Betrachtung der anderen Parameter zirkulär gestalten. Dann kommt wieder Stichwort LCA, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ich habe das Mega-Produkt, aber es ist vielleicht eher ein Fast-Moving-Consumer-Good und braucht viel an Logistik hin und her. Und wenn die Logistik dann nicht passt, erdrückt es wieder unseren kompletten Case für dieses eigentlich gut gedachte Produkt. Von daher brauchen wir die Logistik, aber auch nicht einwegmäßig gedacht quasi, sondern eben auch mit diesem Gedanken, also es dürfte keine Leerfahrt geben. Ich bin natürlich nicht die Logistikerin. Ich habe vorher mit einer Logistikerin gesprochen zu dem Thema, um mich ein bisschen aufschlauen zu lassen. Aber ich glaube, die Personen, die das Konzept verstanden haben, verstehen auch, was sie da drin für eine Rolle haben. Und es ist auch super wichtig, dass es jeder erkennt. Dann fliegt es auch.
Sehr gut. Ich hätte jetzt zum Schluss noch eine Abschlussfrage. Du hast erklärt, warum du nach den 5 Jahren eigenes Unternehmen in die Beratung gegangen bist. Fehlende Risikofreude, um das richtig groß zu machen. Vielleicht, weil du bei der Beratung den auch durchaus einen großen Hebel siehst, glaube ich auch völlig zu Recht, anderen zu helfen, die wirklich dann Impact haben. Aber wenn du so nach so einem Tag nach Hause kommst und vielleicht dein Projekt vielleicht nett war in der Anbahnung und dann auch in den Vorschlägen, aber vielleicht gar nicht so umgesetzt wurde am Ende. Was ich fragen will, juckt es nicht doch manchmal in den Fingern in ein paar Jahren, das vielleicht doch nochmal selbst zu machen und dann so richtig alles reinzubuttern, was du aus der Theorie weißt oder was denkbar ist? Oder ist das was du sagst, been there, done that, jetzt über was anderes?
Ich bin ja jetzt schon echt gefühlt alt für die Beratung. Ich bin seit 8 Jahren bei EY und habe mich ganz gut eingegroovt. Aber ja, natürlich. Aber im Moment sind die Kunden, die ich betreuen darf, schon irgendwo auch on fire. Und ich habe auch zum ersten Mal jetzt gehört, Marie, das ist doch alte Denke. Das war, weil ich mich nicht getraut habe, weiter rauszugehen. Aber ich glaube, man nähert sich immer mehr an und das finde ich cool. Aber ich hatte das schon immer, dass es mir so ein bisschen in den Fingern kitzelt. Aber im Moment ist es gut und ich glaube, dass da jetzt gerade noch genug Arbeit da ist und wer weiß, was kommt. Im Moment habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich mehr oder weniger von morgens bis abends was Nachhaltiges tun. Also ob ich jetzt für EY bin, neben all dem, was da noch ist, was einem natürlich in jedem Job nervt. Und dann nachmittags mit meiner Tochter. Also es passt im Moment. Da ist dann auch gar nicht so viel Kapazität im Moment da, um zu sagen, boah, jetzt dies oder jenes. Aber vielleicht kommt die Zeit irgendwann und dann vielleicht auch noch mal was anderes. Ja, aber was wir uns nach Favorite Fair so ein bisschen gedacht haben, Handel ist was wir nicht nochmal machen würden, wenn, dann mit einem eigenen Produkt, wo man wirklich alles in der Hand hat. Und das ist, denke ich, das müsste dann schon gegeben sein.
Und das eigene Produkt, Klamotten oder Bürostühle oder?
Boah, keine Ahnung. Bürostühle. Okay. Timo braucht einen.
Ja.
Oh ja. Da gibt es allerdings auch schon gute
Alternativen. Da gibt es schon, ja, das ist eigentlich ja, schon.
Wir suchen dir welche raus, Timo. Sehr gut, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Den Punkt, den du eben in deiner Antwort zwischendurch nanntest, den finde ich, das ist ja ein Punkt, der eigentlich so Hoffnung gibt und positiv stimmt, dass wenn jemand, der oder die sich vielleicht eher so als Speerspitze und Fleisch im Stachel von sehr tradierten Geschäftsmodellen sieht, dann von anderen schon fast abgecancelt wird, das ist alles kalter Kaffee, was du mir erzählst.
Ja.
Das ist ja eigentlich, das lässt hoffen.
Ja.
So lässt man sich dann, glaube ich, gern hin.
Jo, genau.
Sehr gut. Viel Erfolg weiterhin und ja, vielen Dank für die Insights.
Danke euch.